NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Schönen guten Abend. Es ist ein Tag der Erleichterung heute. Der Generalsekretär der Internationalen Atombehörde, Yukiya Amano, hat in der vergangenen Nacht eine historische Nachricht verkündet. Der Iran hat sämtliche Forderungen erfüllt, die in der Internationalen Atomvereinbarung verlangt wurden. Die Sanktionen gegen den Iran können aufgehoben werden.
It is an important day for the international community.
Es ist ein wichtiger Tag für die internationale Gemeinschaft. Wir sind weit gekommen, seitdem die Atombehörde 2003 damit begonnen hat, sich mit dem iranischen Atomprogramm zu befassen. Die Überprüfung der Einhaltung des Deals wird einen ähnlichen Aufwand erfordern. Wir für unseren Teil sind bereit, diese Aufgabe zu erfüllen. Das sagte Yukiya Amano, der Generalsekretär der Internationalen Atombehörde, in der vergangenen Nacht. Wir berichten heute ausführlich darüber und über die Reaktionen. Anschließend befassen wir uns noch mit dem Polizeieinsatz im sogenannten Maghreb-Viertel in Düsseldorf. Wir kommentieren den Umgang mit der Terrorgefahr in Deutschland und wir haben natürlich verschiedene Sportergebnisse für Sie. Aber zuerst noch einmal zum Thema Iran. Viele internationale Sanktionen gegen den Iran werden aufgehoben, weil der Iran sämtliche Forderungen erfüllt hat, die im Atomabkommen festgelegt worden waren. Die Bevölkerung im Iran hat unter dem Wirtschaftsboykott gelitten. Der iranische Präsident zeigte sich erleichtert, dass sich nun etwas ändert. Reinhard Baumgarten berichtet.
Im Geschichtsbuch Irans sei mit dem Ende schmerzender Sanktionen eine goldene Seite aufgeschlagen worden. Mit viel Lob und Zufriedenheit hat Irans Präsident Hassan Rouhani heute Morgen im Parlament zu Teheran auf die Nachricht aus Wien reagiert. Alle sind glücklich, außer den Zionisten, den Kriegstreibern und jenen, die Zwietracht sehen zwischen den islamischen Nationen sowie einigen Extremisten in den USA. Es war gegen Mitternacht iranischer Zeit, als die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in der österreichischen Hauptstadt verkündete, da der Iran seine Zusagen eingehalten hat, werden multinationale und nationale Wirtschafts- und Finanzsanktionen im Zusammenhang mit Irans Atomprogramm aufgehoben. Teherans Außenminister Mohammad Javad Zarif ergänzte: Die UN-Sanktionen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm sind aufgehoben. Der Iran darf nun wieder so viel Öl verkaufen, wie er will, respektive wie er kann. Denn die Ölschwemme und der Ölpreisverfall werden eine vollständige Rückkehr auf den Weltmarkt schwer machen. Deshalb kündigte Präsident Rouhani an, die niedrigen Ölpreise seien der beste Grund, um die, Zitat, Nabelschnur zum Öl zu durchtrennen. Der Iran dürfe sich nicht allein auf Öleinnahmen stützen, um wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Die Verbesserung der Wirtschaftslage für die Bevölkerung und die Schaffung von Arbeitsplätzen müssen die Hauptziele sein. Deshalb müssen wir jede Störung im Innern und mit anderen Ländern strikt vermeiden. Viele, vor allem von den USA verhängte Sanktionen, werden bestehen bleiben. Sie wurden nicht im Zusammenhang mit dem umstrittenen Atomprogramm verhängt, sondern im Zusammenhang mit Irans Raketenprogramm und dem Vorwurf, in internationalen Terrorismus verstrickt zu sein. Irans Außenminister Zarif ist zuversichtlich, dass das Atomabkommen wegweisend für andere Problemlösungen in der Region sein kann. Wenn das historische Abkommen voll und ganz umgesetzt wird, ist es ein Schlüssel zur Verbesserung von Frieden und Stabilität regional und international. Das Abkommen unterstreicht, dass wir durch politischen Willen und multinationale Anstrengung eine praktische Lösung für schwierigste Fragen finden können. Wann sie spürbare Verbesserungen für die gut 80 Millionen Iraner einstellen werden, ist noch offen. Hausgemachte Probleme und die Krise im Ölsektor setzen der iranischen Wirtschaft schwer zu. Der Iran hofft nach dem Ende wichtiger Wirtschafts- und Finanzsanktionen auf Auslandsinvestitionen von jährlich 30 Milliarden Dollar. Viele internationale Firmen haben angekündigt, nach dem Ende der Sanktionen wieder im Iran aktiv zu werden, darunter Konzerne wie Siemens, Mercedes und Volkswagen.
Tja, wie geht es weiter im Iran? Wir haben eben gehört, dass der iranische Präsident darauf setzt, den Anschluss an die internationale Gemeinschaft zu gewinnen. Aber innenpolitisch wird das nicht einfach werden. Die Hardliner im Iran werden eine Annäherung an den Westen ablehnen. Und der Westen kann den Iran auch noch nicht als echten Partner akzeptieren. Zum Beispiel erkennt der Iran Israel nicht an. Es ist kein Wunder, dass Israel es kritisch sieht, dass der Iran jetzt mit dem Stopp der Sanktionen belohnt wird. Thorsten Teichmann berichtet über die verschiedenen Reaktionen von dort.
Einen Teil des diplomatischen Erfolgs beansprucht Israels Regierungschef für sich. Zu Beginn der Kabinettssitzung in Jerusalem erklärte Netanyahu, ohne sein Bemühen um Sanktionen hätte Iran längst die Atombombe. Israels Politik ist und bleibt unverändert. Iran darf nicht an Atomwaffen gelangen. Seit 20 Jahren warnt Israels Ministerpräsident vor einem nuklear bewaffneten Iran. So zum Beispiel, als er bei seiner Rede vor dem US-Kongress 1996 Diktaturen im Nahen und Mittleren Osten aufzählte. The most dangerous of these regimes is Iran. Das gefährlichste Regime ist das iranische. Wenn dieses Regime oder sein despotischer Nachbar Irak in den Besitz von Atomwaffen gelangen, hat das katastrophale Auswirkungen, nicht nur für mein Land, sondern für die gesamte Menschheit. Not only for the Middle East, but for all of mankind. Das ging so weit, dass Netanyahu 2012 bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen auf einem Plakat mit einer gemalten Bombe seine rote Linie einzeichnete. Und tatsächlich hatten die USA zwischen 2012 und 2014 mindestens zweimal Sorge, Israels Regierung könnte die Atomanlagen in Iran allein angreifen wollen. Diplomatische Fehler räumt Netanyahu an so einem Tag nicht ein. Vielmehr erweckt er den Eindruck, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Teheran gegen die Abmachungen verstoßen wird. Israel wird weiter jeden internationalen Verstoß von iranischer Seite registrieren. Sei es das Atomabkommen, das Abkommen über ballistische Waffen oder im Bereich Terrorismus. Die internationale Gemeinschaft muss harte und aggressive Sanktionen verhängen bei jedem Verstoß. Tatsächlich hat das US-Finanzministerium im Zusammenhang mit den letzten iranischen Raketentests gerade neue Sanktionen erlassen. Aber in Jerusalem herrscht grundsätzlich Sorge, Iran nutze das Ende der wirtschaftlichen Beschränkungen, um seine Außenpolitik in der Region auszubauen und Organisationen wie die libanesische Hisbollah stärker zu unterstützen. Iranische Militärs sind derzeit im Bürgerkrieg in Syrien, im Kampf gegen Daesh im Irak und im Krieg im Jemen engagiert.
Der Iran wird den Praxistest noch bestehen müssen. Wird er sich langfristig an die Vereinbarungen halten und auf Atomwaffen verzichten? Ein Rest Unsicherheit bleibt. Aber der deutsche Außenminister möchte sich erst einmal an dem positiven Eindruck festhalten, den die Entwicklung hinterlässt. Frank-Walter Steinmeier.
Ich wünsche mir, dass es nicht nur eine Nachricht für den Iran bleibt, sondern vor allen Dingen, dass Lehren daraus gezogen werden. Erstens, dass Außenpolitik und Diplomatie auch unter schwierigen Umständen Dinge verändern kann und dass auch in den Konflikten, die uns bleiben in der Region, etwa der um Syrien, Wege gefunden werden müssen, auch wenn die Verhandlungen ähnlich hart sein werden, diesen Krieg in Syrien nach 5 Jahren und 300.000 Toten zu beenden.
Diplomatie kann einiges verändern, sogar den Iran bewegen, aber oft genug ist die Diplomatie auch erfolglos geblieben. Im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zum Beispiel. Für die USA eine offene Wunde, dass ihr Einsatz dort nie dauerhaft zu einem Ergebnis geführt hat. In Bezug auf den Iran gibt es in den USA nun auch vielfältige Stimmen. Jan Bösche berichtet.
Der Atomdeal mit Iran. Für Präsident Obama soll das einer der großen Erfolge seiner Amtszeit sein. Entsprechend zufrieden zeigt er sich nun, dass das Abkommen zu funktionieren scheint. The nuclear deal was never intended to resolve all of our differences with Iran. Der Atomdeal sollte nie alle Differenzen mit Iran ausräumen. Trotzdem, sich direkt mit der iranischen Regierung zu beschäftigen, kontinuierlich, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, hat eine einmalige Möglichkeit geschaffen, wichtige Probleme zu lösen. Try to resolve important issues. Dazu gehört, dass die USA und Iran sich in parallelen Verhandlungen auf einen Gefangenenaustausch einigen konnten. In Iran wurden 5 Amerikaner freigelassen, die teilweise schon seit Jahren in Haft saßen. Im Gegenzug profitierten Iraner, die in den USA angeklagt oder bereits verurteilt waren. Sie wurden ebenfalls freigesprochen. Obama versicherte nochmals, ihnen seien keine Gewalttaten oder Terrorismus vorgeworfen worden. Das Unbehagen bei vielen Amerikanern ist trotzdem groß. Iran kann sich jetzt aus seiner Isolation lösen, bekommt Zugriff auf Milliarden Dollar, gilt aber weiter als eine Gefahr im Nahen Osten. Obama versicherte deswegen: Wir bleiben unerschütterlich darin, uns gegen Irans destabilisierendes Verhalten anderswo einzusetzen. Seine Drohungen gegen Israel und unsere Partner am Golf und ihre Unterstützung für gewalttätige Gruppen in Syrien oder Jemen. Es gibt weiterhin Sanktionen gegen Iran wegen Verstößen gegen Menschenrechte, Terrorunterstützung und das Raketenprogramm. Wir werden diese Sanktionen energisch durchsetzen. Darum verhängten die USA auch gleich weitere Sanktionen gegen 11 Personen und Unternehmen, die in das iranische Raketenprogramm eingebunden sind. Erleichterung über die Freilassung der Amerikaner, aber weiter Strenge gegenüber Iran, das war auch die Botschaft anderer Demokraten. Hillary Clinton will Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei werden. Sie sagte, es seien gute Nachrichten, dass das iranische Atomprogramm gedeckelt sei und die Amerikaner freigekommen seien. Gleichzeitig drohte sie Iran:
They need to know.
Sie müssen wissen, dass das ein guter Schritt vorwärts ist, aber es gibt andere Bereiche, auf die wir uns konzentrieren. Bei den Republikanern war die Ablehnung dagegen einhellig. Donald Trump, Spitzenreiter im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, schimpft über den Gefangenenaustausch. Das hätte vor 3-4 Jahren gemacht werden müssen. Bevor der Deal verhandelt wurde, hätten sie sagen müssen, wir wollen unsere Gefangenen zurück. Iran habe die Amerikaner doch ohnehin nur freigelassen, weil sie kurz davor stünden, Zugriff auf Milliarden von eingefrorenen Dollars zu bekommen. Senator Ted Cruz, ebenfalls Präsidentschaftsanwärter, dankte Gott und nicht Obama dafür, dass die Amerikaner freigekommen sind.
This deal is a really problematic deal.
Dieser Deal ist wirklich problematisch. Es zeigt ein Verhaltensmuster der Obama-Regierung, mit Terroristen zu verhandeln. Deals zu machen, die Amerikas Sicherheit gefährden. Jedem schlechten Akteur auf der Welt wird gesagt, wenn du einen Terroristen aus dem Gefängnis holen willst, nimm einen Amerikaner gefangen. Präsident Obama ist in der Let's Make a Deal-Stimmung. Das ist ein gefährlicher Präzedenzfall.
In Düsseldorf gibt es eine Gegend, die Maghreb-Viertel genannt wird. Viele Nordafrikaner halten sich dort auf. Die Polizei hat sie nicht erst seit den Übergriffen zu Silvester in Düsseldorf und Köln im Visier. Jetzt aber hat sie im Maghreb-Viertel in Düsseldorf mit einer großen Razzia für Aufsehen gesorgt. Es ging darum, Straftäter zu fassen, aber auch darum, die Strukturen in dem Milieu aufzudecken. 300 Beamte waren im Einsatz. Doro Blome-Müller mit Einzelheiten.
Bei der mehr als 6-stündigen Aktion hatten die Beamten rund 300 Personen einzeln aus den Cafés geholt und in einem eigens dafür aufgebauten Zelt deren Daten überprüft, sie zum Teil auch durchsucht. Ziel der Razzia war es, herauszufinden, wie Diebesbanden sich zusammenschließen und mit welcher Taktik sie auf Beutezüge gehen. Denn in der Düsseldorfer Altstadt nahmen Diebstahls- und Raubdelikte in den vergangenen Jahren deutlich zu. Wenn die Täter gefasst werden konnten, seien dies in 90% der Fälle Nordafrikaner gewesen, sagt der Einsatzleiter der Razzia, Frank Kubicki.
Was wir wissen ist, dass die Lokalitäten hier im Maghreb-Viertel die jungen Nordafrikaner anziehen. Dass sie sich in den Shisha-Bars, in den Cafés treffen, dass die hier verabreden und von hier aus losziehen in die Altstadt, um dann Straftaten zu begehen. Und wir sind einfach daran interessiert, wer mit wem agiert, ob es Personen gibt, die steuernde Funktion haben, also Banden- oder Clan-Chefs und so weiter.
Die Polizei hofft auch, Erkenntnisse zu den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln und in anderen Städten zu bekommen. Die Razzia sei aber nicht deswegen angesetzt worden, so der Einsatzleiter weiter. Das Viertel werde schon lange genau beobachtet.
Also 300 Polizeikräfte schmeißt man natürlich nicht mal eben auf die Straße, sondern das braucht schon ein wenig Vorbereitung. Der Einsatz ist also im letzten Jahr schon geplant gewesen, auch auf diesen Zeitraum, weil wir natürlich drauf gucken müssen, wann haben wir entsprechende Kräfte zur Verfügung.
Die Bilanz der Razzia: Die Beamten schrieben 10 Strafanzeigen, davon 7 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, jeweils eine wegen Diebstahls, wegen Betrugs und eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem wurden mehrere Handys sichergestellt, die möglicherweise Diebesgut sind. Insgesamt 40 Männer wurden vorläufig festgenommen. Einer, weil er zur Abschiebung ausgeschrieben ist, ein anderer wird der Hehlerei verdächtigt. Die überwiegende Mehrheit ist verdächtig, sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Der Status der 38 30 Männer wird derzeit von den zuständigen Behörden überprüft. Solange bleiben sie in Gewahrsam. Ob sich darüber hinaus neue Erkenntnisse aus der Großrazzia ergeben haben, will die Polizei zurzeit nicht sagen. Eine spezielle Ermittlungsgruppe sammelt seit anderthalb Jahren Informationen über mögliche kriminelle Strukturen und ordnet die gegebenenfalls neuen Einblicke in die bisherigen Ergebnisse ein. Sollten sich Hinweise auf die Straftäter der Silvesternacht ergeben haben, würden diese an die zuständigen Polizeibehörden weitergeleitet, sagte ein Polizeisprecher heute in Düsseldorf.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die SPD-Bundesspitze hat heute ihre Jahresklausur begonnen, und zwar in Nauen in Brandenburg. Mit diesem Namen wird gespielt. Nauen, Grauen, Vertrauen. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die SPD sich völlig unpoetischen, harten Themen stellen muss. Sabine Müller fasst zusammen.
Aber nein, versichern SPDler, es gibt diesmal keine Wiederholung vom sogenannten Grauen von Nauen aus dem vergangenen Jahr, als die Stimmung bei der Vorstandsklausur extrem mies war und die Genossen frustriert und genervt voneinander wirkten. Generalsekretärin Katharina Barley gibt jetzt ein neues Sitzungsmotto aus.
Diesmal ist Vertrauen in Nauen. Wir hatten eine erste Aussprache und die war ausgesprochen vertrauensvoll und konstruktiv.
Es scheint zu stimmen, denn selbst ausgewiesene Gabriel-Kritiker zeigten sich in einer Sitzungspause zufrieden damit, wie lösungsorientiert diskutiert werde. Diesmal will man geschlossen ins neue Jahr gehen, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Dazu gehören natürlich die anstehenden Landtagswahlen, wo die SPD etwa in Rheinland-Pfalz um die Macht bangen muss, aber allen voran die Flüchtlingskrise. Und da schalten die Sozialdemokraten verstärkt auf Angriff, nehmen die Union und Kanzlerin Merkel ins Visier. SPD-Chef Sigmar Gabriel wirft CDU und CSU vor, die Menschen mit immer neuen Vorschlägen zu verunsichern. Zum Beispiel die aktuelle Forderung, Flüchtlinge aus Algerien und Marokko beschleunigt zurückzuführen. Die Idee sei doch nicht neu, kritisiert Gabriel.
Manchmal staune ich ein bisschen, wie wenig sich manche daran erinnern, was wir schon beschlossen haben. Eigentlich müsste auch die Union wissen, dass das sozusagen längst von uns verabredet worden ist. Also insofern bin ich der Überzeugung, dass wir einfach mal einhalten müssen, was wir versprochen haben, statt jeden Tag eine neue Idee durchs Land zu schicken.
Kritik an der Union also, aber Merkel selbst greift der Vizekanzler nicht an, das überlässt er anderen. Zum Beispiel seinem Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel, der sagt, wir haben die Nase voll.
Dass die Kanzlerin mittlerweile nicht einmal mehr moderierend in die Chaostage innerhalb der Union eingreift, und damit muss Schluss sein. Die Kanzlerin muss an der Stelle ihren eigenen Laden endlich sortieren.
Die SPD fordert, die Zahl der ankommenden Flüchtlinge müsse deutlich reduziert werden. Parteichef Gabriel setzt indirekt Fristen. Mal spricht er vom Frühjahr, mal vom Frühsommer. Neben der Flüchtlingskrise gibt es bei der Klausur zwei weitere Schwerpunkte, die Wirtschaftspolitik und der Kampf gegen rechts. Gabriel stellt alle drei Themen in einen größeren Zusammenhang. Es gehe um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Spaltungstendenzen dürften sich nicht verstärken. Das stehe für die SPD im Mittelpunkt ihrer Politik.
Wir müssen dafür sorgen, dass das Land beieinander bleibt. Dafür ist Voraussetzung, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Aber dafür ist auch Voraussetzung, dass wir einen starken Staat haben, der sowohl innere Sicherheit wie auch Bildung, Integration, Wohnungsmarkt, Arbeitsplätze mitschaffen kann.
Für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg sollen nach dem Willen der SPD öffentliche und private Modernisierungsprogramme in Höhe von 60 Milliarden Euro pro Jahr sorgen. Der starke Staat soll unter anderem entschieden gegen Rechtsextremismus vorgehen.
In Umfragen geben viele Menschen an, sie würden derzeit große Menschenansammlungen meiden, und zwar aus Angst vor Terroranschlägen. Das gilt für große Ereignisse in Deutschland, aber auch zum Beispiel für Reisen nach Istanbul oder Paris. Die Frage ist nur, wie man auf die Dauer damit umgehen will, in der Zivilgesellschaft und bei der Polizei. Michael Götschenberg kommentiert den Umgang mit der Terrorgefahr.
Ein Anschlag in Istanbul mit deutschen Todesopfern. Schwere Anschläge in Paris gleich zweimal im vergangenen Jahr. Eine Terrorwarnung in der Silvesternacht in München. Nur 6 Wochen davor ein abgesagtes Fußball-Länderspiel in Hannover. Auch wegen einer Terrorwarnung. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass die terroristische Bedrohung Teil unseres Alltags wird? Nichts spricht dafür, dass die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus abnimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Nur Verschwörungstheoretiker glauben, die Sicherheitsbehörden würden einen Terrorpopanz aufbauen. Und für die IS-Versteher, die nicht glauben wollen, dass der IS auch in Deutschland Anschläge verüben will, fehlt mir jedes Verständnis. Erklärt hat die Terrororganisation das mehrfach und ihre Anhänger weltweit dazu aufgerufen, Anschläge zu verüben, wenn sie nicht nach Syrien kommen können, um sich dem Dschihad anzuschließen. Der Befund ist eindeutig. Die Frage ist nur, was ist der richtige Umgang damit? Wir müssen lernen, mit der Bedrohung zu leben, uns nicht von ihr einschüchtern zu lassen. Das gilt sowohl für die Bevölkerung als auch für die Sicherheitsbehörden. Es gibt keinen Grund, auf Reisen zu verzichten, nur weil es einen Terroranschlag gegeben hat. Nichts spricht dafür, dass der nächste Anschlag wieder in Istanbul stattfindet oder in Paris. Es kann überall in Europa sein, auch bei uns. Sollte man deshalb zu Hause bleiben? Nein, natürlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Anschlags zu werden, ist verschwindend gering. Auch wenn das an der Tragödie für die Opfer von Istanbul und ihre Angehörigen natürlich nichts ändert. Und die Behörden? Auch sie müssen lernen, mit Terrorwarnungen umzugehen. Ein ernstzunehmender Terrorhinweis muss nicht bedeuten, dass man eine Veranstaltung, ein Konzert oder ein Fußballspiel zwingend absagen muss. Wenn die Zeit ausreicht, um die Sicherheitsvorkehrungen hochzufahren, dann muss das reichen. Ein Selbstmordattentäter, der einen Anschlag verüben will, kann dies jederzeit auch woanders tun. Eine abgesagte Veranstaltung wird ihn nicht abhalten. Eine absolute Sicherheit gibt es ohnehin nicht. Gegen Anschläge wie in Istanbul oder Paris, mitten im öffentlichen Leben, gibt es keinen Schutz. Wir müssen bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen, wenn wir nicht in Kauf nehmen wollen, dass immer wieder das öffentliche Leben lahmgelegt wird. Die Ereignisse in der Silvesternacht in München haben gezeigt, dass die Bevölkerung mit dieser Situation eigentlich ganz gut umgehen kann. Wir brauchen eine Haltung zur terroristischen Bedrohung und nicht Angst sollte sie prägen, sondern Gelassenheit.
Wir müssen lernen, mit der Terrorgefahr zu leben, Michael Götschenberg kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Osten von Syrien unterhält der sogenannte Islamische Staat einige Hochburgen und der IS breitet sich dort in den vergangenen Tagen noch weiter aus. Nach Erkenntnissen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind bei den Kämpfen zuletzt hunderte Menschen getötet oder entführt worden. Wer davon kam, droht zu verhungern. Jürgen Striak mit Einzelheiten.
Große Teile der Provinz Deir ez-Zor im Osten Syriens werden seit längerem von der Terrormiliz Islamischer Staat beherrscht. Das gilt auch für die gleichnamige Provinzhauptstadt. Allerdings kontrollieren Truppen der Regierung von Bashar al-Assad einige Viertel der Stadt, vor allem in ihrem Norden. Gegen sie hatten IS-Kämpfer jetzt eine Offensive gestartet. Von mehreren Seiten sollen sie auf Stellungen der Armee vorgerückt sein. Dabei setzten sie offenbar auch Selbstmordattentäter mit Sprengsätzen ein. Im Verlauf der Offensive töteten die Extremisten mindestens 50 Soldaten. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ihren Informationen zufolge kamen auch mindestens 85 Zivilisten ums Leben. Sie sollen enthauptet oder auf andere Art kaltblütig hingerichtet worden sein. Anschließend hätten die IS-Terroristen rund 400 Zivilisten verschleppt, unter ihnen Frauen und Kinder. Sie seien in Gebiete gebracht worden, die der IS kontrolliert. Auch die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtet über die Offensive der Terrormiliz. Nach ihren Informationen konnten die Regierungstruppen den Angriff abwehren. Mindestens 300 Menschen sollen von den Extremisten getötet worden sein, zumeist Frauen, Kinder und ältere Leute. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden, ebenso wenig wie jene der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sollte es dem IS aber tatsächlich gelungen sein, Viertel im Norden der Stadt Deir ez-Zor zu erobern, unter anderem die Stadtteile El-Bareileia und Ayash, dann würde die Miliz jetzt nach Ansicht von Beobachtern rund 60% des Ortes und seines Umlandes kontrollieren. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge belagern die IS-Extremisten den Westen der Stadt seit März. Die Einwohner der betroffenen Viertel hätten seitdem keinen Strom und kaum Trinkwasser und würden außerdem unter einer dramatischen Lebensmittelknappheit leiden. Dem Bericht zufolge sollen in den vergangenen Monaten bereits 15 bis 20 Menschen verhungert sein. Zwar werde ein Militärflugplatz in der Nähe von Regierungstruppen kontrolliert, aber dort würden gelegentlich nur Hubschrauber starten und landen. Russland hatte am Freitag erklärt, ein russisches Transportflugzeug habe 22 Tonnen Lebensmittel und Medizin über der Stadt abgeworfen. Deir ez-Zor ist eines von 15 Gebieten in Syrien, die von Kämpfern der verschiedenen Bürgerkriegsparteien belagert werden und in denen Zivilisten von der Außenwelt abgeschnitten sind und extreme Not leiden.
Und damit zum Sport. Heute gab es in vielen Gegenden von Deutschland den ersten Schnee. Das richtige Wintersportgefühl kam auf. Und die Athleten haben das unterstützt. Zum Beispiel im Skiflug. Mara Kühner-Tellmann.
Genau, und wie sie das getan haben. Die deutschen Skispringer haben bei der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm in Österreich die erhoffte Medaille gewonnen. Hinter Norwegen und vor Österreich gab es im Teamwettbewerb Silber für die Mannschaft von Bundestrainer Werner Schuster.
Ja, war schon super jetzt für uns, weil wir haben gesehen, im Einzel war man nicht ein Stückchen zu weit weg. Aber die Teamperformance ist jetzt Tag zu Tag besser geworden und von dem her bin ich schon sehr froh, dass sich die Mannschaft selber belohnt hat. Es wäre echt eine unrunde Geschichte nach der Saison, wenn wir hier leer ausgegangen wären. Es hätte alles passieren können, aber ich freue mich jetzt fürs Team, dass wir hier eine Silbermedaille gemacht haben.
Ganz oben auf dem Podest stand heute erstmals in dieser Saison die alpine Skirennläuferin Viktoria Rebensburg. Sie gewann den Weltcup-Riesenslalom in Flachau in Österreich. Beim Slalom der Männer in Wengen in der Schweiz verpasste dagegen Felix Neureuther einen Podiumsplatz. Er wurde Fünfter beim Sieg des Norwegers Christoffersen. Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding hat die deutsche Frauenstaffel nicht nur einen spannenden Wettkampf abgeliefert, sondern am Ende auch Platz 2 belegt. Schlussläuferin Laura Dahlmeier musste sich hauchdünn der ukrainischen Läuferin geschlagen geben.
Es war heute wirklich ein ganz spezielles Rennen. Erst war die Absage von der Franzi Hildebrand, dann hat sie Vanessa Hinz kurzfristig noch krank melden müssen, dann die Strafrunden von der Miri und so ist es eben. Dann eine fulminante Aufholjagd von der Maren. Es ist die Staffel, 4 Läuferinnen, jede gibt ihr Bestes und es ist erst vorbei, wenn die letzte im Ziel ist. Das macht die Spannung aus und mit dem zweiten Platz können wir wirklich happy sein und können so gut weiterreisen nach Antholz.
Siegreich sind weiterhin die deutschen Rodler. Das Doppel Tobias Wendel, Tobias Alt hat den Weltcup in Oberhof gewonnen. Bei der Generalprobe für die Heim-WM am Königssee in 2 Wochen verwiesen die Olympiasieger und Weltmeister ihre Teamkollegen Toni Eggert, Sascha Benecken auf Rang 2. Überraschend gut präsentieren sich bislang die deutschen Langläufer in dieser Saison. Für Sandra Ringwald und Hanna Kolb gab es heute Rang 3 im Teamsprint. Platz 4 hieß es außerdem beim Weltcup in Slowenien für das deutsche Männerduo Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer. Nicht ganz unerwartet kam gestern für Deutschlands Handballer bei der Europameisterschaft in Polen die Auftaktniederlage gegen Spanien. Nun will und muss das Team um Kapitän Steffen Weinhold aber die beiden weiteren Gruppenspiele gewinnen.
Es ist einfach wichtig, dass man dann im Laufe so eines Turniers auch schnell diese Dinge ausblenden kann. Also sicherlich kann man enttäuscht sein am Abend des Spiels, aber es ist auch wichtig, dass man dann ab heute den Schalter wieder umlegt und sich auf die nächste Aufgabe konzentriert.
Und diese weitere Aufgabe heißt morgen Abend Schweden. Der Rekordeuropameister siegte gegen Slowenien in seinem Auftaktspiel knapp mit 23-21. Slowenien ist dann am Mittwoch der Gegner der deutschen Mannschaft. Und in Sachen Hallensport gibt es noch eine erfreuliche Nachricht. Die deutschen Hockeyherren sind zum 15. Mal Europameister. Im Finale in Tschechien gab es ein 3-2 gegen Österreich.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie können die Sendung auch nachhören unter wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.